Herzlich willkommen, hier ist wieder Benne mit einer neuen Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Heute zu Gast haben wir die Queen of Kfz, die Gewinnerin des diesjährigen Jungmakler Awards, meine liebe Kim. Hallo Kim.
Hallo lieber Bene, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, immer gerne. Kim hilft mir weiter in ganz vielen Interviews, die ich jetzt von dir gelesen habe. Taucht dein zweiter Name auf. Möchtest du mit Kim Vivian angesprochen werden oder bleiben wir bei Kim?
Bitte einfach bei Kim.
Wir bleiben einfach bei Kim. Okay. Ich habe dich schon vorgewarnt, Kim, bevor wir starten und heute so ein bisschen über deinen Sieg beim diesjährigen Jungmakler Award reden, was du besonders machst und warum du das Ganze brutal verdient hast, starten wir, wie die letzten Folgen auch, mit 5 schnellen Fragen. Are you ready?
Ich bin sowas von bereit und gespannt.
So bereit man als Kfz-Makler im November halt sein kann, gell?
Ich.
Perfekt. Numero uno. Was wäre ein berufliches Wagnis, was du gerne eingehen würdest?
Oh Gott. Ich würde gerne noch mehr teure Luxusfahrzeuge versichern zu etwas besseren Prämien. Das ist zwar, es klingt jetzt wahrscheinlich verrückt, aber wenn dann so ein paar wirklich so gefühlt Millionen über die Straße fahren und du weißt, sie sind alle bei dir versichert und könnten so einen Totalcrash auslösen, das erzeugt so ein Kribbeln, was ich will.
Okay, ich weiß es nicht, ob wir sagen sollten, dass jeder, der das Ganze kalkuliert, bitte nicht zuhören sollte. Aber ich fühle deine Story. Also mir geht es im Kleinen manchmal auch so, du läufst durch die Straße und freust dich einfach über alles, was du versichert hast und es gibt dir ein cooles Gefühl.
Ja, genau.
Okay, Kim arbeitet aber auf den nächsten Zeitungsartikel zu Größtschaden in Berliner Flaniermeile oder so.
Oh nein, oder nee, auch mal nur.
Ich nehme es zurück. Ich gehe jetzt einfach direkt zur nächsten Frage über und ich muss jetzt schon ein bisschen schmunzeln. Was ist deine Lieblingsart, sich auf öffentlichen Toiletten die Hände abzutrocknen?
Ich wische sie an meiner Hose ab. Ich hasse diese Trocknungsdinger, die machen
furchtbar.
Mich. Und dann nehme ich immer so meine Hose und ich habe dann immer vorzugsweise dunkle Hosen an und dann hoffe ich immer, dass man diese Flecken nicht sieht. Aber was soll ich sonst machen?
Ich fühle das komplett. Als Mann ist immer wichtig, dass man aber auf beiden Seiten dann quasi die an der Hose abwischt, weil sonst könnte das völlig falsch wirken. Aber ich hasse diese lüftungstrockene Teile auch völlig und ich meine auch gelesen zu haben, dass es halt einfach auch Bakterien schleudern sind, dass alles zu spät ist.
Ja, absolut. Und deshalb, lass mal, also ich bin nach dem Waschen einfach so in die Hose vorne, hinten fertig ist. Aber danke für diese wunderschöne Frage. Ist top.
Ja, immer gerne. Wir sind ja dafür da, dass alle heute so ein bisschen eine Freude haben. Kim, in welcher Olympiasportart wärst du nicht schlecht?
Wow. Reiten.
Okay, Reiten haben wir jetzt ja Unterschied. Ach. Also Springreiten, ja. Dressurreiten oder was nehmen wir da?
Springreiten tatsächlich.
Springreiten, okay.
Ja, das könnte ich einigermaßen. Also das wäre, glaube ich, okay. Ich wäre nicht
das heißt,
schlecht.
Du bist selber Pferdebesitzer oder ehemalige Reiterin?
Ehemalige Reiterin. Ich bin früher leidenschaftlich geritten und habe eine Zeit lang auch Springreiten gemacht und habe es geliebt, habe es aber aus Zeitgründen dann eingestellt. Und in unserer Branche und in unserer Selbstständigkeit noch ein Pferd zu haben. Ich habe einen Hund, damit bin ich gut bedient. Das ist jetzt mein großes Hobby, sage ich mal. Und noch ein Pferd nebenbei wäre zeitlich gar nicht managebar.
Okay, das heißt, du hast von 1 PS durchschnittlicher Tagesleistung auf, oder stündlicher Leistung, dieses Pferdestärken. Ich glaube, eine Pferdestärke ist das, was ein Pferd im Schnitt am Tag leisten kann oder pro Stunde. Ich glaube, es ist nicht die Maximalleistung. Bin mir aber gerade unsicher.
Da ich mich jetzt hier absolut nicht blamieren möchte, ich mache es einfach, ich lächle ganz süß, dass ich nicht zuhöre und nicke.
Aber ich sehe es, es passt. Okay, wir halten aber fest, Kim ist von einem Pferd auf mehrere Pferdestärken abgeswitcht und versichert es lieber Sportwagen mit dem dementsprechenden Symbol.
Richtig. Mir fallen noch so richtig viele dumme Sprüche zu diesem Thema Reiten ein und ich muss mich gerade so zusammenreißen.
Kim, es kommt jetzt wirklich aber auch eine extrem gute Frage, wo ich mich jetzt gerade auch zusammenreißen muss. Kannst du gut kraulen, massieren oder streicheln?
Ich behaupte ja. Ich habe auch sehr schöne Nägel dafür. Ich zeige sie dir einmal.
Ja, okay.
Und, ne, also ich kann sowohl kraulen als auch massieren.
Ich lasse es jetzt genauso durchgehen. Wir vertiefen das Ganze auch nicht mehr. Aber ich finde, die fünf schnellen Fragen haben wieder eins erreicht. Man hat was zum Lachen. Wir sind mal relativ von irgendeiner Veranstaltung heimgefahren, ich und der Jannik, ein Kumpel von mir, und standen am Bahnhof und es kamen alle Züge fallen aus. Und wir haben dann quasi am Bahnhof uns mit jemandem unterhalten, auch junges Mädel, wahrscheinlich Anfang 20, die da studiert hat und in Stuttgart wohnt. Wir haben dann zu ihr gesagt, okay, wir können dich auch mitnehmen. Da war das ihr echt erst unangenehm, sie hat nicht 100% gewusst, soll sie mit zwei fremden Männern ins Auto steigen, was ich auch 100% verstehe. Wir haben ihr dann unseren Ausweis gegeben, zum sagen, hey, mach ein Foto, schickst du einer Freundin, alles cool. Und wir haben auf der Heimfahrt wirklich, ich glaube, 4,5 Stunden, 5 schnelle Fragen immer quasi neu gestartet. Und so nach 1,5, 2 Stunden waren das, wie wenn wir uns schon ewig kennen würden, hat eine Mordsgaudi in diesem Auto, weil es einfach komplett diese Stimmung gelockert hat.
Das ist auf jeden Fall ein guter Trick. Also das werde ich mir auf jeden Fall merken, mit diesen 5 Fragen. Das ist unglaublich lustig. Also vor allem, weil ich mit sehr vielen Fragen gerechnet habe, aber definitiv nicht mit denen, die da kamen.
Ich bisher auch nicht, ja. Aber jetzt kommt eine, die finde ich gut. Die ist lässig. Welchen Rat würdest du einem reichen, kleinen Kind geben?
Dass Geld alleine nicht glücklich macht. Geld, in meinen Augen ist es so, dass das Geld beruhigt. Ungemein, es beruhigt die Nerven, weil du immer einen gewissen Sicherheitsfaktor hast. Aber mit Geld alleine wirst du, glaube ich, nicht wirklich zufrieden und glücklich, weil wenn du dir alles kaufen kannst, wenn du das mal wegnimmst, also alles Materielle, finde ich, sollte man so einen Blick dafür haben, worauf kommt es an, was bleibt. Und das ist für mich wirklich Freunde, Familie und diese schönen Zeiten zusammen, diese tollen Momente, die man kreieren kann, weißt du? Wofür man eben auch kein Geld ausgeben muss. Ebenso wie die Autofahrt, die du gerade angesprochen hast.
So, absolut.
Das ist für mich wichtig. Also da ist so eher, ne?
Ich verstehe das völlig. Es ist einfach cool, wenn es da ist und du weißt, okay, ich habe jetzt keinen Schmerz und kann mir auch mal was kaufen, worauf ich Bock habe, ohne dass es jetzt so 100.000% wehtut. Jetzt zum Beispiel in unserer weltberühmten Black Friday Week, dass du einfach sagst, okay, ich brauche jetzt neue AirPods, kann ich mir leisten. Aber ansonsten gehe ich zu 100% mit allem, was du gerade gesagt hast. Ich finde, du hast auch sehr schön gesagt. Eigentlich sollten wir jetzt den Podcast beenden und das Ganze als Schlusswort nehmen.
Oder? Du kannst es ja nachher nochmal so schön hinpacken. Nein, vielleicht, ja. Wir machen einfach nochmal so einen Ausgang mit so einer tollen philosophischen Frage. Das ist dann die Philosophie mit Bene und Kimi oder so.
Ja doch, das wirkt, ich glaube, das wäre erfolgsversprechend.
Es war sehr nervenberuhigend, gerade für mich auch in dieser Zeit, für dich wahrscheinlich auch. So hinsichtlich Jahresausgang kommen wir in die besinnliche Zeit und hinterlegen das ein bisschen philosophisch.
Ich glaube, es wäre ziemlich cool. Wir müssen jetzt aber trotzdem, Kim, wieder zur harten Realität zurückkommen. Wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber geredet, beziehungsweise du hast es angedeutet. Die Telefonate, wenn der Kunde statt 25.000 Euro Jahresprämie auf einmal 55 zahlt, sind bei ganz vielen anderen nicht immer die angenehmsten. Da du aber in deiner Branche als, wie sagt man das genau, als Taximaklerin?
Ist richtig.
Taximaklerin, die inzwischen so einen Namen gemacht hast, glaube ich, dass du das inzwischen deutlich besser abmoderiert bekommst als viele andere. Liege ich richtig in der Annahme? Und warum ist das so? Und warum werden überhaupt die Kfz-Prämien so viel teurer?
Okay, ich arbeite es jetzt einfach mal so nach deiner Reihenfolge ab. Ich behaupte mal, ja, dass ich da vielleicht ein bisschen besser drin bin als andere oder als Mitbewerber, liegt aber einfach auch an der wahnsinnigen Spezialisierung, mit der natürlich über die Jahre, in der ich das auch schon mache, natürlich Erfahrungswerte mit einhergehen und natürlich auch die Branche, die ich bediene, die ist wahnsinnig speziell. Und das Ding ist, man muss einfach immer wissen, es glaube ich, ist bei jedem Makler gleich, was für einen Kunden habe ich vor mir sitzen, letztendlich sind Menschen. Wir sind alles Menschen, das hängt bei jedem Unternehmen dran, es hängen Mitarbeiter drin, es sind Existenzen, um die es geht. Kein Kunde möchte gerne mehr zahlen, wenn es seinen eigenen Gewinn schmälert. Das ist einfach logisch nachvollziehbar.
Völlig menschlich,
ja. Und dann ist halt einfach die Frage, wie gehe ich daran? Und ich kann ihm einfach das Ding hinknallen und kann sagen, so, du zahlst es jetzt, deine Schäden waren scheiße, leb damit, hab viel Spaß. Oder aber ich gucke mir vorher an, also bei meinen Bestandskunden gehe ich schon unterjährig, bestelle ich mir alle Rentabilitäten, also die Schadenaufstellungen von meinen Flotten und prüfe schon so ab August, bei welchen Flotten könnte es dieses Jahr kritisch werden. Dann habe ich ja schon Auffälligkeiten. So, das lege ich mir beiseite und warne die Kunden auch schon mal vor, dass ich vielleicht schon mal im August, September zum Hörer greife und sage, du, dieses Jahr, Jahresendgeschäft, wir müssen da mal ein bisschen was gucken, leg schon mal was zurück für Schadenrückkäufe etc. pp. Und ich nehme halt die Kunden an die Hand und betreue die. Das heißt, ich gucke, wenn es eine SF-gestufte Flotte ist, also die nach SFR verläuft, dann prüfe ich halt, lohnt sich ein Schadenrückkauf, dass er den SF behält und der besser gestuft wird. Oder ist es für ihn günstiger, wenn er wirklich eine Schadenstufung in Kauf nimmt? Und bei Flotten, wenn die jetzt so eine wahnsinnige Erhöhung kriegen, spreche ich halt mit dem Geschäftsführer auf Augenhöhe und sage ihm halt ganz klar, bei 200% Schadenquote, solche Fälle hatte ich auch auf dem Tisch, oder 300%, ist so, da brauchen wir nicht darüber reden, dass es günstiger wird. Dann setze ich mit ihm aber hin und frage, was kannst du dir reell leisten? Und wir müssen einfach dazu übergehen, es muss normalisiert werden, dass wir offen über solche kritischen Themen wie Geld sprechen und dass man sich auch traut, auch höhere Summen auszusprechen, ohne Angst davor zu haben. Weil de facto ist es nur eine Zahl auf dem Papier. Dafür reißt einem keiner den Kopf ab. Und ich mache es dann wirklich so, dass ich es frage, wie viel mehr Erhöhung könntest du dir maximal leisten? Gleichzeitig, wie viel kannst du dir zum Beispiel leisten, in diesem Jahr zurückzukaufen? Und dann gehe ich in die Verhandlungen mit den Gesellschaften, dass ich sage, okay, mein Kunde kauft vielleicht 10.000, 15.000 an Schäden zurück, wird dafür aber nächstes Jahr anstatt der 75% halt nur 30% gestuft. Ich mache es aber immer so, dass es für beide Seiten funktioniert. Es muss für den Kunden wirtschaftlich tragbar sein und es muss für die Gesellschaft wirtschaftlich tragbar sein. Und das ist, finde ich, für mich auch der Job des Makelns, weil nur eine Seite durchdrücken, nur Kundenseite oder nur Versichererseite, funktioniert nicht. Ich bin ja das Dreieck, was wo es zusammenläuft, die alles so ein bisschen handeln muss. Und das ist, glaube ich, sinnvoll, so auch vorzugehen und auch immer mit seinen Kunden wirklich offen drüber zu sprechen, weil es bringt einem gar nichts. Du kannst auch eine 75-prozentige Erhöhung verkaufen. Du kannst auch der Gesellschaft sagen, alles klar, der Kunde macht das, dafür geht er dann im nächsten Jahr pleite. Wem bringt denn das was? Nichts. So, verlieren alle Seiten. Ne?
Das heißt, im Endeffekt kann man das relativ gut zusammenfassen. Erfolgsrezept Nummer 1 ist, proaktiv agieren und quasi nicht sich verstecken und Ende November dann quasi irgendwie links oder rechts schießen zu müssen, dass man irgendwas noch hinbekommt.
Richtig. Also keine Vogelstrauß-Methode, proaktiv auf den Kunden drauf zugehen, vorher das Gespräch suchen und sich auch vorher mal informieren, wie entwickelt sich das. Also je nachdem, wo ich nischig unterwegs bin, wenn ich jetzt Wohngebäudemaklerin wäre, sage ich dir ganz ehrlich, da würde ich ja auch gucken, es gab ja die wahnsinnigen Erhöhungen auch im Wohngebäudebereich in den letzten Jahren. Mentalschäden und da muss ich mir ja schon vorher ein Bild machen, was bewegt sich da, was passiert auch für meine Kunden, um schon vorher andere Lösungen zu haben oder auch die Kunden zu sensibilisieren und sprechen. Ich erlebe das ganz oft, dass ich kriege die meisten Neukunden, weil mit ihnen nicht gesprochen wird, weil die einfach ein Erhöhungsschreiben hingeknallt bekommen und sich kümmert. Sprecht mit euren Kunden, es sind Menschen und vor allem hört auf, alles immer zu automatisieren. Also ich sage dir echt, mein Geheimrezept ist die Persönlichkeit. Also mir wurde von meinen Kunden auch oft gesagt, dass ich ein gewisses Charisma mitbringe. Das
Absolut.
kann sein. Aber ich gehe auch immer in den direkten Dialog und ich scheue mich auch nicht, Fragen zu stellen. Und ich scheue mich auch nicht, einem Geschäftsführer zu sagen, dass er ein Jahr lang seine Flotte scheiße geführt hat. Bei mir in der Branche kann man so sprechen, da wird wirklich, das ist so der Ton, der ist manchmal ein bisschen gröber. Da muss ich mich fein ausdrücken. Aber je nach Branche kann man das ja ein bisschen sensibler handhaben, aber wir müssen Kunden darauf hinweisen, wenn was nicht läuft. Man darf aber nicht nur kritisieren, sondern muss auch einen Ausweg zeigen. Und das mache ich halt gleichermaßen. Dass ich Schadenseminare anbiete, dass ich im SB-Bereich gucke, dass ich vorher schon, bevor eine Flotte aus dem Ruder läuft, anrufe und sage, so die Teilkaskoschäden trägst du jetzt aber selber, du brauchst mir keine Scheibe einreichen bei 100% Schadenquote. Und das ist es, es ist ein Miteinander. Und nur wenn wir ganzjährig mit unseren Kunden gemeinsam arbeiten, haben wir am Jahresende nicht dieses Chaos.
Klingt überragend. Ich habe gerade zwei Sachen, feiere ich sehr von denen, die du gerade gesagt hast oder vor allem auch, wie du es gesagt hast. Punkt A, man merkt brutal, dass du in deiner Zielgruppe drin bist und einfach vielleicht auch mit einem Taxiunternehmer anders reden kannst als mit einem Rechtsanwalt. Ist ja das, was ich bei mir selber auch immer merke. Du musst die Sprache deiner Zielgruppe sprechen.
Ja.
Damit ist es schon ganz, ganz viel wert. Und was auch cool ist, wenn du so richtig emotional dabei bist, kommt dein Dialekt immer wieder richtig stark durch.
Das wurde mir schon öfter gesagt und gerade wenn ich gestresst bin, dann ist es komplett vorbei. Es tut mir auch echt leid, aber ich kann das nicht abstellen. Das ist so.
Alles gut. Wie gesagt, ich finde es sehr cool bisher. Freut mich immer wieder, wenn es durchkommt. Weil man einfach merkt, du bist dabei, dir ist das Ganze wichtig und du managst das Ganze ja auch jetzt nicht, sagen wir mal. Du bist für keine Seite ein Bittsteller, weder für die Versicherung noch für deinen Endkunde, sondern versuchst ja das Ganze für beide Seiten so in die Waage zu bringen, dass alle was davon haben. Ich weiß nicht, welcher schlaue Mensch das, man hat sicher auch ein Philosoph mal gesagt hat, ein gutes Geschäft ist es nur, wenn es sich für beide oder in dem Fall alle drei Seiten nachher lohnt.
Richtig. Und meine zweite Firmenphilosophie ist tatsächlich die, dass ich sage, wenn ich zu einem Menschen einen Vertrag brauche, um mit ihm zu arbeiten, dann arbeite ich nicht mit ihm. Weil nur eine Zusammenarbeit, die auch auf Augenhöhe ohne Vertrag funktionieren würde, die ist auf Vertrauen ausgelegt und kann funktionieren. Weißt du, wie ich das meine?
Absolut.
Ich mache ganz viele Geschäfte auf Augenhöhe und es muss auch, finde ich, das ist für mich wichtig, es muss die Chemie stimmen. Weil gerade im Kfz-Bereich, wenn ich jetzt auch Luxussportwagen annehme, die Kunden rufen an, wir haben teilweise Schäden, die reichen von 100.000 auch bis zu 500.000. Ich habe Schadenssummen, die sind teilweise horrend gewesen. Mittlerweile geht das wahnsinnig, aber man muss sich trauen, über diese Zahlen zu sprechen. Und man muss da das Vertrauen haben, dass der Kunde einen auch nicht anbrüllt. Ich hatte das, als ich angefangen habe, dass mich Kunden am Telefon angeschrien haben. Und da habe ich gesagt, darauf habe ich keine Lust. Und ich hatte das erwähnt, dass ich auch in einer Branche schon mal wahnsinnig sexualisiert wurde, eben als Frau, wo ich gesagt habe, okay, jetzt hört der Spaß für mich auf, da habe ich keinen Bock drauf. Ich möchte keine Bittstellerin sein, ich bin eine Geschäftsfrau auf Augenhöhe. Und entweder ihr arbeitet mit mir auf Augenhöhe zusammen und betrachtet das Ganze so oder gar nicht. Na?
Dann geh mit Gott, aber geh, ja. Nee, okay. Passt, es gibt zwei Themen, du darfst es raussuchen, wo wir als nächstes drauf eingehen. Punkt A. Ich würde den Schwenk entweder dahingehend machen, du hast gesagt, dass du Seminare, Fahrsicherheitstrainings oder anbietest. Du musst genaue Wording, darfst du gleich nochmal machen. Oder springen wir zu Sportwagen. Ich glaube, mich interessiert Thema 1 mehr, aber du darfst entscheiden.
Gerne Thema 1 nehmen, das ist mich vollkommen fein, weil das sehr selten ist.
Genau, also ich finde ja immer alle Sachen hochgradig interessant, die nicht ganz klassisch, um das jetzt ganz überspitzt auszudrücken, sind. Ich sitze an meinem Laptop und warte, dass eine E-Mail kommt, um irgendwas zu reagieren, sondern ich finde es immer brutal toll, wenn Leute agieren und Ideen haben, die, sag mal, so ein bisschen outside the box sind. Einfach, um ein Alleinstellungsmerkmal zu schaffen, aber eben auch einen Mehrwert zu stiften.
Yes, nee, können wir gerne machen. Also es sind Schadenseminare, die ich gebe. Genau, und da kann ich dir gerne ein bisschen was zu erzählen. Ich muss halt schauen. Es sind natürlich auch viele Firmengeheimnisse drin. Ich kann dir so ein bisschen out of the bubble was erzählen. Ne?
Erzähl einfach damit, wo du dich wohlfühlst und einfach mal ganz grob, was du machst, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was man als Makler eigentlich alles tun kann, um eine Kundenbindung zu erzeugen.
Okay, klar. Soll ich einfach loslegen?
Leg los.
Okay. Genau, also bei verschadeten Flotten, wenn ich sie übernehme oder wenn eine Flotte bei uns aus dem Ruder läuft, machen wir das so. Wir gehen dann zu zweit los. Das sind dann meine Mutter und ich. Hat einfach den Hintergrund. Man kann es auch alleine machen, aber du brauchst immer eine gewisse Dynamik, um eine möglich entstehende Gruppendynamik brechen zu können. Ich achte immer darauf, dass die Fahrer von der Anzahl her maximal so 20 sind. Im Worst Case hatten wir auch schon mal 30, 40 Fahrer zu zweit dann vor uns sitzen. Hört nicht, weil es passiert ja sehr leicht, wenn dann irgendeine Negativstimmung kommt, dass eine Art negative Gruppendynamik entsteht, dann wird dazwischen gerufen, etc. pp. Ich mache es so, sprechen mit den Geschäftsführern und wir geben dann Schulungen. Das heißt, wir schulen aktiv die Fahrer, nicht die Unternehmer, sondern die Fahrer. Beinhaltet dann alles von der STVO bis hin zu Schadenfällen aus dem Unternehmen, bis hin zu diversen Zahlen, die dann an die Wand gespiegelt werden, eben warum steht das Unternehmen wie da, wie beeinflusst das eventuell auch die Fahrer, bis hin eben auch zu fahrerspeziellen Informationen, weil im Taxenbereich gibt es viele Sonderrechte. Taxifahrer haben ja nicht nur Pflichten, sondern eben auch Rechte und viele wissen das gar nicht. So, und dann schulen wir die halt, dass wir auch sagen, Mensch, das dürft ihr, hier habt ihr das Sonderrecht, hier, ne? Und
Okay, verstanden.
viele Taxifahrer fahren ja auch Dialyse, Chemo und Sachen auf Transportscheinbasis. Und dieser Job, und das geht mir wirklich nahe, dieser Job ist weitaus tiefgreifender und emotional schwer tragbarer, als die meisten Menschen wissen. Die Taxifahrer haben wirklich für mich den höchsten Respekt, weil dieser Job, der ist hart. Du musst nicht nur
Absolut.
so einen Kfz aufrechterhalten. Klar hast du mal am Wochenende diese Betrunkenen, die du umherkutschieren musst. Aber die meisten Fahrten, die eigentlich alle, die ich kenne, machen, sind wirklich Dialyse, Chemo und Co. Und die Schicksale, die begleiten die ja über Wochen, Monate. Und teilweise holen die jemanden ab und der verstirbt während der Fahrt. Oder die fahren jemanden, die bauen eine emotionale Beziehung auf. Man freundet sich teilweise sogar an, haben die mir erzählt. Und auf einmal ist die Person tot. Also, sind so oft Psychotherapeut, die sind Rechtsanwalt, die sind, ich weiß gar nicht was alles, Krankenschwester da beim Fahren, die müssen so viele Aspekte vereinen. Es ist ein wahnsinnig harter Job und den wird eigentlich im Alltag dafür sehr wenig Respekt entgegengebracht. Es ist so ein Job aus dem Niedriglohnsektor, der oft belächelt wird. Und da gehe ich halt auch in den Schulungen drauf ein, dass ich denen eben auch mal Ratschläge gebe und sage, wie sie sich in welchen Situationen verhalten können und wie eben auch sich was auswirkt auf die, um eben potenzielle Schäden zu vermeiden. Weil die meisten Schäden innerhalb Flotten, kann ich dir aus meinen Bereichen sagen, sind tatsächlich Unachtsamkeitsschäden. Und die passieren ja nicht aus Böswilligkeit, sondern eben aus Überlastung, Übermüdung oder Ablenkung. Und wenn du halt vielleicht hinten eine Frau drin hast, das hatte mir der eine erzählt, die hat dann über ihre ganzen Schmerzen geklagt, hatte dann noch einen halben Schmerzanfall im Auto. Da hat er dann einfach mal die Spur verzogen, weil er nach hinten geguckt hat. Wahnsinnig hoher Schaden, der entstanden ist, ist menschlich nachvollziehbar, aber sowas geht es halt zu vermeiden, dass man da halt so einen Mittelweg für alle findet. Und das machen wir halt.
Absolut. Ich bin gerade tatsächlich stark abgeholt, weil also ich gehöre tatsächlich die Zeit ihres Lebens viel Taxi gefahren sind, aber eher der Betrunkene am Wochenende. Wir hatten zu unseren drei Taxifahrern, die wir hier um unseren Ort rum haben oder haben immer noch, echt ein gutes Verhältnis. Also wir freuen uns jedes Mal, wenn man uns sieht. Wir hatten damals echt da immer private Handynummern, einfach weil wir gewusst haben, wir mögen die tun uns was Gutes und man ist fair miteinander und es ist immer völlig stressfrei. Und ich bin jetzt am Samstag erst wieder heimgefahren, da habe ich den Taxifahrer gefragt, wie es ihm geht und wie so Familie geht und sagte, ja, gerade ist ein bisschen Stress, weil er fährt gerade jeden Tag 12 Stunden.
Genau. Und das ist halt das, was ich meine mit Überlastung. Die fahren wahnsinnig viel und du kennst ja von dir selber. Du kannst ja die Konzentration beim Fahren eine gewisse Zeit gut aufrechterhalten, aber du musst ja immer die Idiotie der anderen Fahrer mit einkalkulieren. Und irgendwann reicht dann
Absolut.
eher eine Unachtsamkeit, weil du einfach müde bist und schon kommt es zu so einem Unfall. Und Taxen sind ja eben anders, je nachdem, wie das bei den Firmen ist, haben wir auch welche, die sind wirklich 24 Stunden auf der Straße, zwar im Schichtsystem, aber das Auto fährt quasi nonstop und die Leute fahren wirklich da ihre 12, 14 Stunden, je nach.
Total.
Und das ist natürlich brutal. So, und dann noch bei Führungsverhältnissen etc. Und das kann man halt aber alles in Schulungen auch schön verpacken, dass man eben auch mal, dass man für die Fahrer auch mal ein positives Wort hat. Es geht nicht darum, raufzuhauen. Da haben immer die meisten Unternehmer auch Angst vor, dass wir da irgendwie kommen und dann mit der Peitsche so gefühlt, ne, die Fahrer schlecht machen, aber das ist gar nicht. Sondern das Ziel ist, dass wir ein Wir-Gefühl auslösen wollen. Also ich möchte ein Team aufbauen, dass eben die Fahrer gerne für den Unternehmer fahren, dass die Fahrer sich wohlfühlen, dass auch von der Unternehmensseite aus auch was Gutes getan wird für die Angestellten. Auch da ist es wieder mein Anliegen, dass ich so ein bisschen dieser vermittelnde Pol bin, der wieder alle Fäden zusammenführt, und so ein bisschen alle in die richtige Richtung schubst. Gleichzeitig aber einen schulenden Charakter hat eben, basierend auf den Sachen, die im Unternehmen waren. Und man kann auch Verbote aussprechen. Also wir gehen da mittlerweile richtig hart vor. Und wenn halt in einem Unternehmen permanent Rückwärtsschäden waren, wir hatten wirklich eins, da haben wir das Rückwärtsfahren verboten. Ja, jetzt. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert.
Ich glaub's, ja.
So, und du musst halt einfach über den Tellerrand hinwegkicken. Und ich kann halt wirklich nur empfehlen, immer, je nischiger man unterwegs ist, umso mehr muss man halt einfach so prüfen und schauen, was kann ich machen. Und je nachdem passt es halt auch. Und da kann man halt viel Bewegung reinbringen.
Ich sehe das aber wirklich bildlich vor mir, wie da 20 Fahrer kommen, die auf das Ganze im allerersten Step nicht so richtig Bock haben, weil sie eben auch denken, sie kriegen jetzt eine auf den Kopf. Und dann aber wirklich mit einem guten Gefühl rausgehen, weil sie merken, es geht nicht darum, dass alles, was sie machen, schlecht ist, sondern dass man quasi gemeinsam daran arbeitet, um auch ihre eigene Zukunft langfristig zu verbessern.
Teilweise geht es einfach in den Unternehmen um die Existenzsicherung von Arbeitern, von den Geschäftsführern. Weil wenn du das Problem ist, im Kfz-Bereich gibt es ja normalerweise einen sogenannten Kontrahierungszwang. Bedeutet, dass die Kfz-Haftpflicht ja, muss ja von jeder Gesellschaft quasi angeboten werden, die Kfz anbietet. Taxen sind davon ausgenommen. Taxen ist ein sogenanntes anfragepflichtiges Risiko. Das muss nicht jede Gesellschaft anbieten. Es gibt nur eine Handvoll Versicherungsgesellschaften bundesweit, die es überhaupt tun. Und da ist auch im Prämienbereich natürlich Spielraum von bis. Also ich habe jetzt im Jahresendgeschäft, kann ich die gleiche Flotte bei drei Gesellschaften anfragen mit der gleichen Schadenquote und kriege drei Prämien, die unterschiedlicher nicht sein könnten. So, ich hatte wirklich, also nur mal so gesprochen, damit du mal ein Verhältnis dafür hast, eine große Flotte, Schadenproblem. Gesellschaft A hat mir angeboten 95.000. Gesellschaft B hat angeboten 110.000. Gesellschaft C 150.000. Da siehst du schon, welcher Spielraum da ist. Genau, jetzt lachst du. So.
Krass.
Und innerhalb dieses Spielraums ist es ja dann die Frage eben, noch findet diese verschadete Flotte überhaupt Gesellschaften, die ihn annehmen? Wenn da so eine Flotte aber immer wieder aus dem Ruder läuft, ist sie irgendwann wirtschaftlich nicht mehr tragbar, weil die Kfz-Versicherung so teuer ist. Oder aber bist am Markt verbrannt und keiner will dich mehr haben. Und dann kannst du deine Firma dicht machen. Und dafür muss man halt auch die Fahrer sensibilisieren, als auch die Unternehmer, dass die wissen so ein bisschen, in welche Richtung muss ich mich bewegen. Und das bewirken halt auch diese Schadensschulungen, die wir machen. Weil wenn du auch mal Fahrern eröffnest, ich sag mal, Mensch, hi Jürgen, so dein Schaden waren 5.000 Euro. Der Poller, den du umgefahren hast, der waren 10.000 Euro. Dann realisieren die erst die Summen und bemessen an ein Gehalt eines Fahrers sind diese Summen ja noch mal viel prägnanter als für einen Geschäftsführer, der mit ganz anderen Zahlen agiert.
Klar.
Also und wir haben verschiedene Mittel und Wege. Es gibt ja auch Regressmöglichkeiten etc. pp. Und das werfen wir alles in die Waagschale, besprechen das halt auch mit den Fahrern. Und ich erlebe sehr oft, dass wir hinkommen und die sitzen richtig so da. So, also richtig.
Ich sehe es bildlich vor mir, ja.
Dann hast du so die Fahrer, kommst da rein, richtig dicke Luft und du merkst, sie haben wirklich absolut gar keinen Bock auf dich. Und ich habe das schon gemacht, da bin ich reingegangen und da habe ich gedacht, wisst ihr was? So nach dem Motto, Arschlecken 3,50, nicht mit mir. Da habe ich meinen Ordner genommen, mit mir erstmal auf den Tisch geknallt, dass ich die Aufmerksamkeit hatte und hatte gesagt, schön, die Herren, ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein in der netten Runde. So, und da mussten die ein bisschen selber lachen, weil die gemerkt haben, wie die mich da empfangen haben. Da hatte ich aber schon mal den Humor auf meiner Seite. Und dann in den ersten zwei, drei Sätzen ab. Und dann entsteht eine ganz tolle Dynamik. Ich habe dann auch so Frage-Antwort-Runden mit drin. Ich beteilige die Fahrer. Und dann merken die, dass es halt Spaß macht. Und wir hatten das beim letzten Seminar, war es ganz toll. Da sind die Fahrer zu uns gekommen, haben uns die Hand gegeben und haben sich noch bedankt. Und haben sogar den Geschäftsführer noch WhatsApp-Nachrichten geschrieben, wie toll sie das fanden, wie informativ und dass es schön war. Und da kriege
Cool.
ich jetzt Gänsehaut, weil das macht halt aus. Ne? Das ist total, das ist schön.
Find ich mega, ich feiere das hart, ich habe es vorher schon gesagt, ich finde es einfach geil, wenn man outside the box unterwegs ist und für das Ganze brennt, was man tut, weil ich glaube, wir sind uns beide einig, wenn man in unserer Branche einen gut laufenden Job hat, macht es auch Spaß, weil man Geld verdienen kann. Aber man tut einfach auch brutal viel Gutes, es hängen immer mega viele Existenzen dran und wenn wir unseren Job scheiße machen würden, könnte es eine Riesenwelle auslösen an Problemen von anderen Leuten. Deswegen finde ich es überragend, das Ding da zu greifen, wo es weh tut. Und finde es mega, wie du in dieser Zielgruppe unterwegs bist. Und glaube, dass wir hier noch viel von dir hören werden und Kim den Markt aufräumt.
Ich hoffe doch. Also ich sag dir, wie es ist. Mein Ziel, hab mich damals beim Jungmakler Award beworben mit den Worten, für mich gibt es keinen Platz frei und das meine ich so. Ich habe mir jahrelang den Arsch abgearbeitet und ich sag dir, wie es ist. Für mich gibt es in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, nur noch die Eins. Das habe ich ganz klar kommuniziert. Jetzt natürlich der Sieg des Jungmakler Awards war natürlich dann ein ganz, ganz toller Beieffekt oder ein Zusatzbonus, wie man es nennen möchte. Und für mich ist das Ziel, ich möchte da echt auf die Eins gehen. Aber gar nicht jetzt nur mit dem Aspekt, einfach nur um die Eins zu sein, sondern natürlich mit mehr Bestand hast du auch mehr Marktmacht und kannst auch für die Kunden Prämien erzielen und auch besser verhandeln. Und mir ist es halt wichtig, ich möchte auch gerne Taxen und auch Sportwagen aus dieser Negativnische rausdrücken. Weil es ist eigentlich ein wahnsinnig spannendes Geschäftsfeld, also für mich. Und es sind wahnsinnig interessante Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Und ich möchte halt gerne dieses Negativ-Image der Branche aufweichen.
Ich verstehe das komplett, weil ich weiß nicht, bist du vielen Versicherungs-Facebook-Gruppen unterwegs?
Nö, gar nicht.
Sei froh. Also, weil gefühlt gibt es da Gruppen, wo wirklich Minimum 50% aller Anfragen sind. Habe Sportwagen XY, brauche günstige Versicherungen von Freitag bis Montag. Ist ein Premium-Kunde, nur deswegen frage ich. Nein, du fragst es alle 3 Wochen und es ist kein Premium-Kunde, aber das ist leider Gottes, glaube ich, halt einfach auch das Image, was danach hängt und was auch viele Versicherer halt sehen und sagen, nein, ich versichere jetzt nicht irgendjemand, der 3 Tage mit dem Auto umgeht, wie er will, weil es sowieso nicht ihm gehört,
Genau.
und nehme dafür nur 80 Euro pro Tag.
So, und das ist halt das Ding. Und da, ich habe mir halt über die Jahre jetzt selber über 9 Jahre ein Selektionsverfahren erarbeitet für die Vermietbranche. Ich bin in den letzten 3 Jahren wahnsinnig stark eingestiegen, weil eben einfach die Lücke da war, die Marktlücke. Und mir ist halt aufgefallen, dass das Know-how fehlte. Kein Markt angetraut. Die meisten kennen sich damit auch zu schlecht aus, ohne jetzt despektierlich sein zu wollen. Es ist halt nischig, man muss halt die Fahrzeuge kennen, man muss wissen, es ist Front, es ist Heckantrieb, es ist ein Allrad. Wie reagiert welches Fahrzeug auf den Straßen? Was können für Teilkaskoschäden entstehen? Wie teuer ist ein Spiegel? Wie teuer ist eine Scheibe? Nur wenn ich dieses Know-how habe, kann ich eine Prämie richtig bemessen, weil dann weiß ich, was kann auf den Versicherer drauf zukommen. Und diese ganzen kleinen Jungs, die da mal am Wochenende auf die Idee kommen, zu sagen, ich vermiete jetzt mein Fahrzeug von Freitag bis Montag, will aber nur 80 Euro dafür Versicherung zahlen, kannst du gerne machen, nicht bei mir. Ruf an, wenn du erwachsen geworden bist. So.
Ja, Kim, klare Worte merke ich, sind dir wichtig, weil auch richtig und wichtig. Aber es mal wirklich, um einfach mal ganz wild Zahlen in den Raum zu werfen. Ich weiß, es macht niemand gern, aber wie kann denn so ein Versicherungsschutz wirklich bei einem vermieteten Sportwagen aussehen? Wie sind da die Konzepte gestrickt? Was gilt es da zu beachten?
Ja, das Problem ist, ich muss jetzt so ein bisschen um den heißen Brei rumreden.
Das darfst du.
Weise meine Sonderkonzepte jetzt hier nicht erklären kann, wie ich die entwickelt habe.
Ja.
Natürlich, es ist immer, also bei Vermietgeschäft hast du immer das Risiko. Das höchste Risiko ist eigentlich natürlich für den Versicherer in erster Linie tatsächlich gar nicht nur die Kasko, sondern die Haftpflicht. Weil jeden Tag, ein Fahrzeug geht ja am Tag vielleicht nicht nur einmal raus, sondern ich habe Kunden, die vermieten ein Fahrzeug am Tag 2 bis 3 Mal, weil die stündliche oder zweistündliche Vermietung anbieten. So, das heißt, jeder Kunde ist da so ein bisschen individuell. Wir haben auch natürlich die Luxusflotten, wo so ein Fahrzeug immer nur ein Wochenende gemietet wird. Nichtsdestotrotz natürlich unheimlich viele Fahrer auf so einem Auto. Und diese ganzen weichen Merkmale, diese Tarifierungsmerkmale, die man aus dem Privat-Kfz kennt, dass man weiß, wie alt ist der, wie lange hat der seinen Führerschein, hat der schadenfreie Jahre, gibt es ja nicht. Versicherer hat ein wahnsinnig hohes Haftpflichtrisiko. Dann kommt natürlich noch on top die Kasko-Problematik und da gehe ich aber vor mit Selbstbeteiligung. Also dass auch meine Kunden die AGB so gestalten, dass da höhere SBs im Spiel sind als im Privatwagen. Bei mir braucht keiner Lamborghini anfragen und sagen, ich möchte nur 500 Euro Kasko-SB zahlen. Kannst knicken. 150 Teil-Kasko, ja hier oben, nee, kannst du hochknicken.
Mach Minimum mal eine Null hin, oder?
Ja, genau, wenn das reicht. Wir haben auch eine Selbstbeteiligung natürlich bei Brand oder Diebstahl, dass man dann auch mal sagt, 10-20% des Fahrzeugneuwertes tatsächlich. Einfach auch damit, damit die eigenen Kunden sensibilisiert werden, aber ich lasse auch viel immer weitergeben. Weil die auch, für mich ist eine Selbstbeteiligung wahnsinnig wichtig, weil nur wenn es Geld kostet und wenn Leute Angst haben, ihre eigene Wirtschaftlichkeit zu gefährden, gehen sie auch mit den Fahrzeugen besser um.
Absolut. Also, sag mal ehrlich, wenn ich zurückdenke an mein 20-jähriges Ich, wenn man dem für, keine Ahnung, was so ein Auto dann kostet, für 300 Euro so ein Auto gibt und dann wäre ein Ziel da gewesen, wir haben es nie gemacht, wir wären auf die nächste Autobahn und hätten geguckt, wie hoch kann ich dieses Ding jagen. Völlig egal, ob der warm, kalt ist, wie das Wetter ist drumherum und du bringst schon nach 2 Stunden wieder zurück und hast alles gemacht, was du nicht machen solltest und dem Auto auch absolut nichts Gutes getan.
So eben. Und dementsprechend, und da müssen halt auch, je nachdem wie groß die Flotten sind, sind die Geschäftsführer da aber selber auch hinterher. Die Fahrzeuge werden ja getrackt mit GPS. Es gibt auch GPS-Geräte, die mittlerweile auslesen können, ob gedriftet wird, wie das Fahrverhalten ist etc. pp. Es gibt GPS-Geräte, die kannst du von der Ferne abschalten. Man kann da schon viel machen. Und das ist aber wirklich sehr individuell, dass ich immer mit den Geschäftsführern spreche, wie ist eure Flotte gestaltet, wie gebt ihr die Fahrzeuge raus, was macht ihr? Also es ist vom Betreuungsaufwand, ist das Geschäft für mich kein Nebenbeigeschäft. Deshalb darauf auch spezialisiert, weil du kannst nicht mal eben hier mal einen Ferrari annehmen und dann hier mal vielleicht einen Porsche und dann da den Golf 3. Das funktioniert halt nicht, weil die Risiken sind so unterschiedlich und jeder Kunde ist unterschiedlich und seine Kunden auch wieder. Und du musst eine ganz, ganz enge Zusammenarbeit mit den Geschäftsführern haben und sie müssen mir da auch blind vertrauen, nur dann funktioniert das.
Es ist grandios im Endeffekt, also ich erlebe es bei mir oftmals selber auch, es ist ganz viel Community-Management. Es ist nicht mehr nur, ich verkaufe Produkt A und möchte Prämie Y, sondern ich baue eine Wohlfühloase und bin ein Partner auf Augenhöhe, der quasi für dich da ist und Probleme löst, bevor sie entstehen.
Ja, das hast du super formuliert. Also so ist es bei mir auch. Ich bin eigentlich, weiß ich nicht, wie so ein Tante-Emma-Laden für Sportwagen. Keine Ahnung, wenn man das so nennen kann. Aber sie wissen, sie rufen an und sie kriegen zu fast allem eigentlich einen Rat oder eine Antwort. Und auch zum Thema Auslandsvermietungen habe ich ganz klare Vorgaben und ganz klare Ansichten. Und so baue ich das mit den Geschäftsführern auf, aber auch immer passend zu ihrem Konzept. Und nur so kann es langfristig funktionieren. Und für mich ist halt auch der finanzielle Rückhalt eines Vermieters wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Dementsprechend, wenn ein Assistenzgründer ankommt, der vielleicht selbst 21 ist, noch in der Ausbildung will sich einen teuren Sportwagen holen, spreche ich halt auch mit ihm und sage, sorry, weiß ich nicht, ob wir anbieten können und möchten. Vor dem Hintergrund, du musst mir erstmal beweisen, dass du im Schadenfall so und so viel Liquidität hast, um den Schaden zurückkaufen zu können. Weil Kleinstschäden will ich nicht haben. Ich muss das Risiko vernünftig selektieren können und ich kann nur für meine Gesellschaft und für mein Sonderkonzept gut selektieren, wenn ich meine Kunden selektiere. Also, und die wiederum ihre. Das ist so eine Reihenschaltung, nenne ich das mal. Also die Gesellschaft hat nur Einfluss auf mich, ich nur Einfluss auf den Kunden und der auf seine Kunden. Also es hängt ja alles zusammen. Und das heißt auch, Prämie ablehnen, Geschäft ablehnen. Also ich lehne mittlerweile bestimmt 60-70% aller Anfragen ab. Das können sich die meisten gar nicht vorstellen, aber da verzichte ich drauf, weil was bringt es mir, wenn ich 5, 6 schlechte Kunden annehme, dann habe ich für 1, 2 Monate die Prämie, dann ist das Sonderkonzept hinüber.
Machst du alles kaputt. Nein, nein, sagen, also ein klassisches Ding, was ich jetzt auch in vielen Interviews schon gehört habe, dass es einfach wichtig ist und zum unternehmerischen Wachstum dazugehört. Aber um das jetzt zusammenzufassen, das heißt, du versicherst nicht den Sportwagen von jemandem, der sich den gekauft hat und eigentlich nicht leisten kann und ihn deswegen zweimal am Wochenende weitervermietet, sondern bei dir sind es Unternehmer, die da wirklich eine langfristige Gewinnabsicht haben und unternehmerisch denken und deshalb quasi dieses Geschäftsmodell
Genau.
angehen.
Also jetzt, wenn jemand ankommt und sagt, ich kann mir das Auto eigentlich im Unterhalt nicht leisten und muss es deshalb vermieten, ja, sorry, wird nicht mit uns. So. Dann so wie bei Tinder, das swipes dann halt einfach in die andere Richtung.
Ich habe gerade auch überlegt, ob links oder rechts. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, in welche Richtung man swipen muss. Aber im Prinzip glaube ich, verstanden. Okay, dann für mich noch ein wichtiger Punkt, weil ich riesen Fan von der ganzen Thematik bin. Wie alle wissen, Kim hat den Jungmakler aber dieses Jahr gewonnen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du teilgenommen hast?
Mehrere Einflussfaktoren tatsächlich. Also ich habe von dem Wettbewerb schon öfter was gehört, hatte mich aber immer nicht getraut, mich da anzumelden. Und ich, den Moritz Heilfort kennst du ja auch, den hatte ich immer schon öfter Kontakt, den hatte ich selber mal auf dem Seminar kennengelernt, was er gegeben hatte. Und dann kamen wir da ins Gespräch und da hatte er gesagt, Mensch, ich sehe dich da total, bewirb dich doch mal. Du passt da mit dem, was du machst, super gut rein, du hast da echt gute Chancen. Probier es doch mal aus. Und ich neige immer dazu, ich traue mich bei sowas immer nicht, weil ich immer denke, ich bin da vielleicht nicht weit genug, nicht gut genug in dem, was ich mache. Und es gibt andere Konzepte, die sind vielleicht weitaus geiler. Und meine Mutter hat damals gesagt, Mensch, probier es doch mal aus. Gerade dieses Sportwagen-Ding, die Gesellschaften finden es so cool. Und dann hat mein Freund noch den letzten Anstoß gegeben und hat gesagt, so, du bewirbst dich da jetzt. Ich werde nicht vergessen, am letzten Tag, wo diese Anmeldefrist war, der hat mich so, also wirklich, der hat mich so Feuer unterm Hintern gemacht. Und jetzt stell dich nicht so an. Und du bist eine Geschäftsfrau, jetzt mimimist du hier rum und jetzt mach. Und dann musste ich mich anmelden unter seiner Anwesenheit. Kein Scherz. Der hat geguckt,
Geil.
dass ich das abschicke. Und ich war richtig nervös, wie so eine Fünfjährige vor Weihnachten. Ganz schlimm. Ja, und so bin ich quasi, habe ich mich dann beworben. Es wird.
Es passt so gar nicht zu dir, dass du Angst vor was hast, Kim, weil ich dich als brutal tough und zielstrebig bisher wahrgenommen habe. Und es tut mir gerade auch so ein bisschen in der Seele gut, dass auch du da Respekt vor der ganzen Sache hattest.
Absolut. Also ich glaube, das hat jeder, gerade du hast ja auch teilgenommen, du weißt es ja selbst aus dem eigenen, wenn man dann auch vor den Vorständen da pitchen muss. Es ist was ganz anderes. Also man fühlt sich ja in dem, was man immer macht, sehr sicher. Und diese Verhandlungen halt mit den Kunden, mit den Geschäftsführern, es ist mittlerweile für mich so eine Normalität, eben auch über hohe Prämien zu sprechen. Es ist mir auch wirklich mittlerweile egal, es sind für mich nur noch Zahlen. Und dann, klar, diskutiere ich über die Prämie, die vielleicht 200.000 im Jahr kostet, so wie ich mit dem anderen spreche über seine 200 oder seine 2.000 Euro. Das ist so wahnsinnig Alltag geworden. Aber wenn du dann da stehst und du wirst komplett aus deiner gewohnten Umgebung rausgelöst und musst auf einmal abliefern, auch mit den ganzen Augen auf dich gerichtet. Mein Glück war wirklich nur, dass ich sagen muss, in dem Moment, wo dieser Pitch ablief, ich hatte das nicht geübt, weil ich mich selber nicht nervös machen wollte. Aber ich kenne es ja von meinen Schulungen, dass ich vor vielen Leuten stehe. Und in dem Moment war so diese Geschäftschemie anwesend und hat komplett das Ruder übernommen. Und ich konnte loslegen. Und mir kommt es halt sehr zugute, dass ich ja immer von Anfang an sehr oft von, auch gerade von Männern, negativ konfrontiert wurde, beziehungsweise immer sehr viele kritische Fragen gehört habe zu meinem Geschäftsmodell, zu meinem Job etc. Und wenn als dann entsprechende Fragen in der Runde kamen, die waren ja alle total freundlich, aber die waren natürlich sehr tough, die Fragen. Das hast du ja vielleicht auch erlebt. Die haben ja sehr viel Druck gehabt. Habe ich eine Frage einfach direkt gekontert mit den Worten, schön, dass Sie mir die Frage stellen, wegen Männern wie Ihnen stehe ich hier. Ja, das hat.
Stark, stark, das ist in your face.
So, und das hat natürlich, im Moment war ich aber wieder in meinem Element, wieder in diesem so ein bisschen, in dieses Taffe und dieses Durchsetzungsstarke. Aber natürlich nichtsdestotrotz, alles, was man nicht kennt, man ist immer unsicher. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich bin die Selbstsicherheit in Person, das bin ich auch nicht.
Ja, es ist einfach so, wenn du aus deinem normalen Alltag rausgehst, hast du eine ganz andere offene Blindside. Also, du weißt in der Beratung, was die Punkte sind, wo dir jemand auf die Fresse hauen können wollen würde.
Genau.
Du weißt aber nicht, wie dir jemand jetzt eine Bilanz oder dein Geschäftsmodell aus anderer Sicht zerlegen kann.
So, und gerade, ich wusste ja, dass mein Geschäftsmodell halt nicht nur jetzt durch die Taxen, sondern eben auch diese Luxuswagen, das möchte ja kaum jemand haben. Und ich arbeite ja anders als viele Makler, ich arbeite ja nicht auf Abschlussprovisionsbasis, sondern aus Bestandsprovision heraus. Und da wusste ich halt nicht, wie wird das bewertet? Wird das gut bewertet? Ist das vielleicht kritisch, weil ich eben nicht diese hohen Abschlüsse und gerade in diesem Privatsegment ganz schwach nur vertreten bin? Das mache ich ja nur nebenbei, weil es einfach das Steckenpferd ist. Und das kam aber tatsächlich sehr, sehr gut an, dass sie auch gesagt haben: Mensch, wir brauchen mal Kompositmakler und als Frau in so einem Segment. Und dann noch, ne, das ist natürlich eine wahnsinnige Nische.
Absolut, und sind wir ehrlich, von Bestandsprovision gut leben zu können und unternehmerisch tätig zu sein, ist wahrscheinlich Champions League. Weil, also kann das aus eigener Erfahrung erzählen, als ich losgelaufen bin, ich habe monatlich Abschlüsse gebraucht zum Überleben.
Glaube ich.
Und da sich dann nachhaltig quasi aufstellen mit Sach, mit Kfz, ist überragend. Also allergrößten Respekt dafür. Für mich ist absolut Champions League.
Aber ich kann dir auch sagen, bei mir ist ja der Hintergrund der, dass es wurde tatsächlich auch das eine Mal, als ich den Jungmakler Award hatte, kritisiert, weshalb ich jetzt mal einfach die Chance nutze und dazu nochmal was zu sagen, weil ich jetzt gerade die Bühne habe.
Gerne.
Ein bisschen lächelnd oder belächelt, wo gesagt wurde, naja, wenn jemand aus dem Familienunternehmen kommt, hat das ja wahnsinnig viel leichter. Und da musste ich sehr drüber lachen, weil ich immer denke, die Leute wissen gar nicht, welche Kämpfe man innerhalb eines Familienunternehmens führen muss. Dass man eben aus einem Schatten heraustreten muss, dass man Sachen übernehmen muss, dass man Sachen übergeben bekommt, die vielleicht absolut scheiße und nicht profitabel laufen. Wenn man selber dann noch einen Master gemacht hat, bewertet man Sachen komplett anders. Man hat einen neuen Blickwinkel. Als junge Generation brauche ich dir nicht erzählen. Digitalisierung, Automatisierung, KI. Man muss so viele Sachen umstellen. Und wenn man gerade diese Sportwagenbranche hat meine Mutter ja nicht angefasst, damit da konnte sie nicht, die habe ich ja komplett aus dem Boden gestampft und selbst erarbeitet. Und da einen Versicherer zu finden, der das mit einem macht, das ist nicht leichter, nur wenn man irgendwas im Background hat. Und man hat in einem Familienunternehmen wirklich diverse Kämpfe zu führen, die andere gar nicht sehen. Und hinsichtlich Bestandskotage und so weiter, ein wichtiger Fakt, den viele nicht sehen. Ich bin ja seit 9 Jahren dabei. Uns alle hat Corona getroffen. Wenn ich daran erinnern darf, Corona, die ganzen Taxen standen, die sind alle nicht gefahren. Ich hatte das damals durchgedrückt für unsere Kunden. Wir waren mit die ersten Makler, die das überhaupt anbieten konnten. Die Kunden mussten keine Prämie zahlen. Die Prämie
Krass.
wurde gestundet. Was heißt es für uns als Makler? Die Prämie teilt das Schicksal der Cottage. Andersrum, die Cottage teilt das Schicksal der Prämie. Wir hatten 0 Euro. Das heißt, während der Corona-Laufzeit mussten wir gucken, wie wir überhaupt über die Runden kommen. Es war damals nicht mal sicher, weil 70, 80% unseres Bestandes standen. Jeder hatte noch die Mindestanzahl an Fahrzeugen überhaupt, wenn überhaupt laufen. Wir wussten damals nicht, ob wir das schaffen, ob wir Corona überleben. Ich hatte Existenzängste des Todes. Ich war damals Anfang 20, ich war noch mitten in meinem Bachelorstudium drin. Ich wusste überhaupt nicht, wo mir der Kopf steht und du liegst abends im Bett und weißt nicht, kann ich morgen noch in die Uni gehen, kann ich mir das leisten? Muss ich vielleicht doch bei Edeka an der Kasse sitzen? So. Und Kfz und auch Bestandskotage, das ist immer richtig, es ist natürlich klasse. Es ist jetzt auch mittlerweile sehr stabil. Wir haben uns das zusammen richtig gut aufgebaut, auch vergrößert. Aber auch da ist man nicht vor Schicksalsschlägen und vor Kämpfen gefeit. Und das wollte ich einfach nochmal erwähnen, weil ich das so gelesen hatte und dachte, das ist sehr kurzsichtig gedacht und sowas lasse ich immer nicht im Raum stehen, weil Leute wissen nicht, welchen Weg man gegangen ist, wenn sie ihn nicht erlebt haben. Und mein Studium, ich habe ja zum Beispiel alles dual gemacht. Ich hatte 60, 70 Stundenwochen, seit ich knapp 18 bin. So, weil man muss sich sowas erarbeiten. Und ich brauchte ja schnell diese Facherfahrung, die Expertise und musste aber gleichzeitig ja schon Geld verdienen. Dementsprechend halt das duale Studium, weil Berlin finanziert sich nicht von alleine. Und
Außer der Bundestag.
ja, genau, so ungefähr. Und dementsprechend ist das halt ein langer Weg, den man dann irgendwo geht, der sich aber jetzt natürlich wahnsinnig lohnt.
Absolut, absolut. Ich fand den Pitch jetzt gerade cool. War völlig richtig, was du sagst. Geh ich in alle mit. Das ist vielleicht aber einfach auch der Moment zum Sagen, allergrößten Respekt auch an deine Mama, dass sie diesen Grundstock aufgebaut hat. Und noch größeren Respekt an euch beide, wie ihr euch da zusammengefunden habt, das Ganze gewuppt habt und das Ganze jetzt, ich muss dieses Wort einmal pro Podcast sagen, bis zum Mond skaliert. Es
Nee.
gibt so zwei Triggerwörter für mich, das ist einmal Skalierung und einmal Mindset. Deswegen habe ich immer als Ziel, eins von beiden muss ich irgendwie unterbringen.
Hast du gut gemacht, klappt. Und nein, ich muss mal sagen, ich hatte das auch damals in meiner Rede gesagt, als ich gewonnen habe, und das meine ich auch so, ich bin meiner Mama da unheimlich dankbar. Die hat ein wahnsinnig tolles Grundfundament gelegt. Die hat mich da gut, hat mir viele Erfahrungswerte auch beibringen können, hat mich da wahnsinnig unterstützt, gestützt. Und wir hatten am Anfang, die ersten Jahre waren wirklich viele Kämpfe im Büro. Kleine Kämpfe, große Kämpfe. Es war viel erstmal Rollenfindung natürlich, weil es ist nicht nur für mich das Annehmen einer neuen Rolle, auch jung in eine Geschäftsführung zu gehen, sondern natürlich auch für sie das Loslassen. Weil eine Firma ist ja auch irgendwo ein Baby und zu sehen, was jemand anderes, wie das weiterentwickelt, dass noch andere Sachen möglich sind, das war für sie auch ein wahnsinnig schwerer Prozess des Abgebens. Und diese Dynamik, die wir geschafft haben, wir haben auch wirklich wahnsinnig viele Kunden, die sehr gerne bei uns sind, weil wir ein Familienunternehmen sind und weil wir profitieren von beidem und lieben diese Dynamik, die mittlerweile da ist. Und ich finde sie auch wahnsinnig toll. Und ich bin aber dementsprechend auch dankbar und nehme sowas auch nicht für normal hin.
Cool.
Guck
Cool.
mal, wieder philosophisch.
Es ist, es ist, es ist, es ist, es ist stark. Ich habe gerade schon im Hintergrund drüber nachgedacht, wie ich jetzt bald diese Abmoderation mache und diesen Spruch nochmal auspacke wegen Männern wie Ihnen. Finde ich gut. Nein, es ist einfach authentisch, es ist cool, es ist, ich feiere es hart. Ich habe bis dato eine sehr kurzweilige Dreiviertelstunde. Ich weiß nicht, sagt man bei euch Dreiviertelstunde?
Ja, doch. Das
Also, du weißt, was Dreiviertel acht ist.
ja.
Okay, weil es gibt ja ganz viele, die tun sich da brutal schwer mit Viertel und Dreiviertel. Okay,
Ja,
aber ich glaube drei.
nicht meine Oma, also man muss da, man muss bei mir dazu sagen, meine Oma hat mich, dadurch, dass meine Mama schon immer selbstständig war, musste sie mich großziehen und hat sehr viel Zeit mit mir verbracht als Kind. Meine Familie kommt halt ursprünglich komplett aus Berlin bis zur zigsten Generation und dementsprechend, meine Oma hat sehr stark Berlinert. Meine Mama Berliner zu Hause hoch und ich habe dann noch da studiert und dann war vorbei. Und dementsprechend kenne ich aber auch die Zeitbemessungen halt in Berlin, weil meine Oma hat einfach mal so geredet. Da war nichts anderes drin.
Okay, verstanden.
Und ich
Okay.
ganz viele alte Berliner Sprichwörter und Co., aber ich reiße mich immer sehr zusammen, weil ich hatte das oft tatsächlich schon im Kindergarten. Ich wollte mal Einkriegezeck spielen.
Bitte?
Ja.
Oder Gesundheit?
Ja, so. Und mich hat kein Kind verstanden. Was willst denn du spielen? Einkriegezeck. Es heißt hier in Niedersachsen fangen oder ticken.
Fangen, okay, ja gut, ja. Auch fangen oder ticken würde man bei uns nicht sagen. Aber ich könnte es gar nicht sagen, wie man bei uns sagen würde. Aber es ist schon spannend, wie einfach die Dialekte dann doch unterschiedlich sind, gell?
Ja, also ich beim Bäcker hier, ich so, ja, ich hätte dann gerne so und so viele Pfannkuchen. Aha. Genau. Mein Freund und ich manchmal auch die Diskussion, so, Schatz, was machst denn du? Ich so, Eierkuchen, was hast du da? Ja, so es fängt so den kleinen, bringst du Schrippen vom Bäcker mit? So, es ist immer total lustig. Es sind so diese umgänglichen Sachen, manchmal auch so sehen, was man gar nicht merkt. Es macht viel aus.
Absolut. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir ist so, wenn ich jetzt mit älteren schwäbischen Herrschaften rede. Ich glaube, du würdest mich nicht mehr verstehen, weil ich da so tief in dieses Urschwäbisch verfallen würde. Wenn du mir zu mir jetzt sagst, red mal so, könnte ich das nicht, aber in diesem Flow, da schaltet irgendeine Synapse bei mir im Hirn auf Autopilot.
Aber das kenne ich tatsächlich. Also, sobald damals mit meiner Oma war ganz schlimm und mittlerweile mit meiner Mama auch. Und wenn ich jetzt so, ne, im Flow bin, dann würde das jetzt wahnsinnig durchkommen. Mein Freund muss immer lachen. Er sagt immer, wenn ich was trinke, kommt es durch. Oder wenn ich mich wahnsinnig aufrege, dann Stresssituation. Und dann aber auch so nonstop.
Geil, geil. Nee, bevor du das Schlusswort jetzt bekommst, falls jemand wissen möchte, wer Kims Freund war, das war dieser Riesentyp mit Bradischen Kreuz, der auf der DKM rumgelaufen ist.
Ja.
Ich hoffe, er hört zu und freut sich drüber.
Ich glaube, ein schöneres Kompliment könntest du ihm nicht machen. Ich habe meine Freundinnen haben mal Witz gemacht und haben gesagt, Kim versichert nicht nur Lamborghini, sie hat sich jetzt so einen Sportwagen ins Haus geholt. Wir lassen es so stehen.
Wir lassen es genauso stehen. Kim, daher dein Schlusswort. Dein Schlusswort. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Hau was raus, Kim. Die Bühne gehört dir.
Wahnsinn, mal wieder. Ich danke dir, lieber Bene, wahnsinnig für die Chance, heute reden zu dürfen. Es war sehr, sehr lustig und amüsant. Die 5 Fragen zu Beginn haben mich zerrissen. Ich hoffe, dass einige Makler jetzt mehr mit wegnehmen oder davon mitnehmen, als wie ich meine Hände trockne nach dem Waschen oder ob ich massieren kann. Und dass man so einen kleinen Einblick in diese sonst eher als langweilig erachtete oder ja doch langweilige Kfz-Branche bekommen hat. Und ich finde die Chance, die ich bekommen habe als junge Maklerin, wahnsinnig klasse. Ich hoffe, dass ich noch viele Leute da so ein bisschen auch an die Hand nehmen kann und dass sich auch mehr Frauen trauen, in diese Branche zu gehen und dass man aus dieser Opferrolle rauskommt. Weil das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Message. Ich finde, wir Frauen müssen nicht anders behandelt werden. Wir sind keine Opfer. Wir haben die gleichen Möglichkeiten. Nutzt sie, macht das. Und auch an Männer, die vielleicht in diesem Beruf sind, haut einfach, bleibt in eurer Nische und haut einfach das Beste raus, was ihr könnt, und zwar für alle Seiten. Immer profitabel denken für alle, nicht nur für einen selber, auch nicht nur für Kundensicht. Wenn alle gewinnen, kann man selbst auch nur gewinnen.
Beste Satz zum Schluss. Kim, mir hat es wunderbar viel Spaß gemacht. Makler Vermittler Podcast over and out. Ciao, ciao.